Wobei ich sage es, ich bin so müde. Das ist der Herbst, glaube ich. Oder ist es das Alter? Denken Sie, ich meine, Sie kennen sich ja aus, wenn man, desto älter man wird, wird man auch desto also müder.
Was? Was soll das denn heißen?
Die Müdigkeits...
Je älter man wird, ich wurde, was? Letzten Freitag hat mich doch hier auch jemand geschätzt zwischen 27 und 32.
Naja, aber
ich liebe diesen Menschen sehr.
Frau Hoffmann, wir kennen uns seit 15 Jahren. Wir wissen, dass Sie halt dann doch nicht so jung sind.
Ja? Ich fühle mich aber so jung.
Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
Ego FM.
Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
Muss er nicht immer um den Brei reden, Frau Hoffmann. Kann er auch mal über die Suppe sprechen.
44 ja? werde ich. Das kann ich ganz laut herausschreien.
Ich weiß
44
noch,
werde ich
im
November.
Zum 40. hatten sie mich eingeladen. Da sind wir irgendwie so mit so einem Bodyflying Luftkanal.
Haben wir da ja.
Ist das schon wieder so lange her jetzt?
Ja.
4 Jahre, Frau Hoffmann.
Ich hoffe, Sie haben sich schon was Schönes überlegt. Es ist nicht mehr lang hin. Einen Monat haben Sie noch Zeit.
44 Jahre.
Und dann will ich ein richtig fettes Geschenk will ich von Ihnen.
Mit 44 Jahren. Das kriegen Sie zum 50. Zum nächsten Runden kriegen Sie das nächste fette Geschenk, Frau Hoffmann.
Machen wir dann immer noch Hoffmann-Kollmann zusammen.
Wenn Sie 50 sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie dann aus dem Raster rausfallen.
Aus
dem Hörerraster, Frau Hoffmann. Ja. Ob man dann nicht vielleicht sagt, naja, dann vielleicht doch eher bei einer 1 dann für Sie.
Liegt das eigentlich an meinem Alter, dass ich nicht so viel Fanpost bekomme wie Sie? Also Herr Kollmann, man muss sich das so vorstellen, Herr Kollmann wird wirklich zugeschüttet. Ja?
Das stimmt doch
an
gar
jeder
nicht.
Ecke und Ende kommen dann wieder Briefchen und Postkarten. Ach. Menschen, die sich jahrelang später erst trauen, sie anzusprechen. Ja. Ist das aber auch vielleicht so ein DJ-Ding, ne? Herr Kollmann macht nämlich DJ. Ja. Sie werden auch ständig angefragt, ob sie auf irgendwelchen Hochzeiten auflegen wollen. Und mich fragt keiner. Ich kann doch auch dekorativ in der Ecke stellen, Kuchen essen.
Und Geld verdienen.
Und Geld verdienen. Ja. Das mache ich doch hier auch.
Das stimmt. Ja, nee, Frau Hoffmann, wissen Sie, Nebelmaschine will halt nicht jeder, ne? Und Sie sind halt quasi der Pro für die Nebelmaschine.
Leute, ich habe auch eine Bubble-Maschine. Ich kann auch Seifenblasen euch um die Ohren hauen. Ja, ich habe alles.
Wir schreiben das mal mit ins Portfolio rein und dann gucken wir mal, Frau Hoffmann, wir kriegen sie schon auch noch irgendwie unter.
Aber ist das noch so, dass man als DJ so heiß ist?
Ja, so oft auflegen tue ich ja auch nicht.
Ja, aber man hat einfach nur Kopfhörer auf, schiebt ein paar Regler hinterm Mischpult, bringt die Menge zum Tanzen und dann fliegen die Herzen.
Das war's quasi.
Und Schlüpfer.
Schon, ne? Und die Schlüpfer.
Haben
und die,
Sie schon mal was zugesteckt
und die
bekommen?
Und die Geldscheinchen fliegen auf, Hoffmann.
Ja? Haben Sie schon mal was, ein unmoralisches Angebot bekommen, während Sie hinterm Mischpult standen?
Ein unmoralisches Angebot?
Ja, hat schon mal jemand Sie so hart angeflirtet, dass es eigentlich nicht anders ging, als zusammen ins Hotelzimmer? Wir sind doch unter uns.
Ich hoffe, das ist eine lange Karriere, auf die ich zurückblicke, dass viel passiert.
Ja, lecker. Ja. Wenn ich schon wieder nichts erzählen will.
Lassen wir mal Rudi rein. Rudi, komm rein! Na, jetzt trau dich doch!
Heute bezahle ich.
Jetzt komm rein, stell das Klavierchen rein. Ja.
Hast du noch einen Platz links hin? Danke. Wen haben wir heute, Rudi?
Rudi, wir könnten mit Rudi mal sprechen, unserem Pianisten, den wir hier jede Woche ins Studio holen, Frau Mann. Der auch jede Woche dasselbe Lied spielt, aber er kann auch nur das eine.
Aber vielleicht können wir ihn mal fragen. Die Hexe ist tot. Nächste Woche dann.
So. Apropos die Hexe ist tot, die Hoffmann-Kommandrade-Show ist
so wollen Sie doch nicht auf unseren nächsten Gast. Entschuldigung.
Nein, so schnell will ich ja auch gar nicht, Frau.
Also was?
Die ist noch gar nicht in der Leitung, wir müssen noch kurz warten. Die Hoffmann-Kommandrade-Show endet ab sofort um 19 Uhr freitags. Ja. Wir beginnen aber früher, das heißt um 15 Uhr geht schon los. Und wir wurden gefragt, wie wir das denn jetzt alkoholtechnisch machen, weil man kann ja grundsätzlich eigentlich so früh noch nicht anfangen. Wurde ich gefragt,
Von wem? Nicht vom Chef, der kennt doch unsere...
Der Chef ist ja selbst mit dabei.
Ah.
Ja, von außenstehenden Menschen wurde ich gefragt.
Doch, wir fangen schon um 3 Uhr an. Ich weiß aber auch nicht, ob das eine richtig, richtig, richtig gute Idee ist. Ja. Freitag schon um 3 Uhr miteinander ins Wochenende zu schlittern.
Weil was man nicht weiß, wir fangen ja grundsätzlich schon eine Stunde vor der Sendung an, damit wir relativ gut reinrutschen in die ganze Geschichte.
Genau.
Ja? Das heißt, wir müssen jetzt quasi von 15 Uhr auf 14 Uhr...
Ja. 14 Uhr fängt die Vorbereitung der Sendung an.
Ja.
Ja, ab 15 Uhr seid ihr mit dabei. Um 17 Uhr hören wir wieder auf. Außer uns brennt so richtig unter den Nägeln.
Ja.
Und dann machen wir einfach eine Stunde länger.
Machen wir einfach länger vor. Ist das Ihr Vertrag? Gibt der das frei, dass man da Sie nochmal, da muss man mit der Buchhaltung nochmal sprechen, ob
muss
das
man,
in der, im
ja,
Budget
ja,
dann
ich
liegt?
Ich verhandle
natürlich
das dann
okay,
pro Stunde.
Gut. Ja. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle auch apropos Thema Buchhaltung an unseren Geschäftsführer Christian. Der hat sich sehr gefreut, dass wir letzte Woche wieder gestartet sind mit dem Podcast. Das ist einer unserer größten Fans. Und ich habe ihm versprochen, dass wir
ihn... Der einzige Fan.
ich hab ihm versprochen, dass wir ihn kurz nochmal erwähnen.
Wirklich?
Ja.
Christian.
Damit er sich freut.
Der ist für dich.
Ja, der ist für dich. Die Stelle ist für dich. Achtung.
Christian, nur für dich.
So, reicht,
so,
oder?
Das war's jetzt auch.
Gut.
Christian, schade, dass du unsere jetzige ja, Interviewpartnerin nicht sehen kannst, denn sie ist eine Augenweide. Ich darf das so sagen, dann klingt sie das nicht so schmierig.
Darf ich es bestätigen wenigstens?
Ja.
Oder?
Ja. Sie ist eine ganz wunderbare Frau. Wir haben sie schon sehr, sehr oft im Fernsehen gesehen. Sehr intelligent, sehr großes Schauspieltalent. Ich freue mich sehr, dass sie da ist.
Hier ist sie.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, hat ihre Anfänge bei Viva gemacht, beim Musikfernsehen. Dann folgten zahlreiche Schauspiel- und Moderationsauftritte und mittlerweile ist sie auch als Autorin sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und sie steht immer wieder für Produktionen vor der Fernsehkamera. So zum Beispiel auch in der neuen ZDF-Zeit-Doku-Reihe Laut, Stark, Gleichberechtigt. Da begibt sie sich auf Zeitreise und nimmt mal die Frauenbilder der vergangenen Jahrzehnte etwas genauer unter die Lupe. Denn der Kampf um Gleichberechtigung, sagt sie, ist noch lange nicht vorbei. Colleen Ullmann-Fernandes, heute bei uns zu Gast. Grüß dich, hallo.
Guten Tag.
Guten Tag, Colleen. In deiner neuen Doku-Reihe Lautstark, Gleichberechtigt schaust du zurück in die Vergangenheit der Frauen. Was hat dich dabei denn am meisten beeindruckt?
Oh, ich habe in der Sendung wahnsinnig viel gelernt, was mir zuvor nicht bekannt war. Also zum Beispiel, dass die Frauenfußballmannschaft im Jahr 89 nach dem Sieg anstelle einer Prämie ein Kaffeeservice bekam. Und was ich tatsächlich jetzt erst gelernt habe, das war auch noch B-Ware. Ne? Also nicht mal ein intaktes Kaffeeservice, sondern es war kaputt und mit Bläschen. Und das finde ich wirklich unfassbar, dass es erstmal so war, dass Frauenfußball eine lange Zeit verboten war. Also Frauen wurde wirklich höchst offiziell untersagt, Fußball zu spielen. Und als sie es dann endlich erfolgreich machten, hat man sich gedacht, ja, was kann man einer Frau dafür geben? Die machen doch immer Kaffeeklatsch. B-Ware Kaffeeservice war das Einzige, was den Herren damals einfiel, womit man Frauen entlohnen könnte.
Ja, da hat man so ein bisschen ins Lächerliche gezogen.
Völlig absurd, völlig absurd. Und so habe ich einiges gelernt in der Sendung, was mir vorher nicht so klar war. Und ich finde es total spannend, einmal diese Reise durch die Rolle der Frau zu machen und damit ja auch, man sagt, man hört ja immer wieder, das ist eine feministische Sendung, was hat denn das jetzt mit den Männern zu tun? Natürlich hat das was mit Männern zu tun, weil die Rolle der Frau immer auch mit der Rolle des Mannes zusammenhängt und man dadurch eben gesamtgesellschaftlich guckt, wie war denn das Familienbild damals und heute?
Mhm. Du lässt prominente Interviewpartner auch zu Wort kommen, die so ein bisschen auch die Zeit Revue passieren lassen. Die Juristin und die Politikerin Lore Maria Peschel-Gutzeit ist zu Gast und die erzählt zum Beispiel, dass Paare damals ohne Trauschein keinen Mietvertrag erhalten haben. Also auch so absurde Geschichten. Welche hat dich denn am meisten geschockt? Also das Service bei den Fußballfrauen ist ja schon ziemlich nah dran.
Oh Gott, ja, es hat mich einiges geschockt. Vor allem, weil das alles auch immer so mit persönlichen Geschichten verknüpft ist. Ich habe zum Beispiel Tuba Tekkal getroffen, die Profifußballerin, und die hat mir erzählt, dass ihre Eltern aber sowas von dagegen waren, dass sie als Mädchen Fußball spielt. Und das war ja tatsächlich auch damals die offizielle Begründung dafür, dass Frauen nicht Fußball spielen können, weil sich der Wettkampfgedanke nicht mit dem weiblichen Wesen vereinbaren lässt, war eine der Begründungen. Eine weitere Begründung war, dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut und die weibliche Grazie verschwinde. Und das sind einfach so Sachen, die ich wirklich krass finde. Und wenn sie dann erzählt, sie durfte nicht Fußball spielen, weil eben ihre Eltern ähnlicher Auffassung waren und hat dann heimlich Fußball gespielt. Die hat über Jahre heimlich Fußball gespielt, hat ihre dreckige Fußballwäsche dann bei ihren Brüdern in den Wäschekorb geschmuggelt, damit die Eltern nicht mitkriegen, dass ihre Tochter Fußball spielt. Und so springen wir in der Sendung immer von dem allgemeinen gesellschaftlichen, also auch aus der Vergangenheit in die Jetztzeit und gucken Thema Fußball, wie war es damals, wie sieht es heute aus, und haben eben auch persönliche Anekdoten, wie zum Beispiel von einer Tuba Tekkal. Und das macht so spannend, dass man irgendwie spürt, wir reden zwar immer von Vergangenheit und es ist ja auch die Geschichte, die wir eben beleuchten in dieser Sendung, aber wir gucken eben auch in die Gegenwart und stellen dann fest, es gibt einen unfassbaren Gender Pay Gap. Ich glaube, die Männer verdienen bis zu 200 Mal mehr als die Frauen. Und das war so toll, dass eine Tuba Tekkal dann sagt, ich rede jetzt zum ersten Mal über Geld, habe ich vorher nie gemacht, aber für eure Doku mache ich es gerne. Und dass wir dann wirklich auch mal so Tacheles reden. Was bedeutet es denn, Fußballerin zu sein? Und was bedeutet es denn auch finanziell?
Mhm. Ach, stark. Wie du schon gerade gesagt hast, die Doku, die springt von den 60ern und 70ern immer wieder in die Gegenwart und vergleicht, wie die Situation heute ist. Wieso war zum Beispiel die DDR in puncto Frauen viel fortschrittlicher als der Westen damals?
Ja, das haben die nicht gemacht, weil die irgendwie ein großes Herz für Frauen hatten, sondern weil die auf jede Arbeitskraft angewiesen waren und dann eben gesagt haben, wenn jetzt nur 50% der Gesellschaft arbeitet, ist das auch blöd für uns. Wir wollen gerne, dass 100% arbeiten und das bedeutet eben auch die Frauen. Und insofern fand die Frauenförderung mehr aus Eigennutz statt, weil man einfach das gesellschaftlich gebraucht hat, dass die Frauen jetzt nicht irgendwie lange in Elternzeit gehen und auch nur Teilzeit arbeiten, sondern man hat die Frauen einfach gebraucht. Und insofern hat man da ganz stark die Berufstätigkeit der Frau gefördert.
Apropos Berufsförderkeit der Frau, wie Frauen die ersten Männerdomänen eroberten, klärst du unter anderem auch mit einer Lufthansa-Kapitänin. Was hat dir von diesem Gespräch oder was ist dir da besonders hängen geblieben?
Ja, also mit der Lufthansa-Kapitänin war das eine Sache, weil ich war in Frankfurt und wäre eigentlich mit ihr ins Flugzeug gestiegen und hätte sie einen Tag lang begleitet, was ich super spannend gefunden hätte. Dann bin ich aber leider kurzfristig erkrankt und war dann nicht bei der Lufthansa-Kapitänin, sondern im Krankenhaus. Insofern konnte ich diese Frau leider nicht persönlich treffen und meine Redaktion hat dann für mich das Interview geführt und ich habe mir nur hinterher angeschaut, was sie gesagt hat. Aber auch das ist vermutlich für viele nicht so überraschend, dass es weit mehr Kapitäne als Kapitäninnen gibt. Und dem Thema gehen wir auch auf den Grund. Ich habe ja eine andere Dokumentation gemacht, No More Boys and Girls. Und da habe ich die Kinder gebeten, eine Person zu zeichnen, die ein Flugzeug fliegt. Und keine große Überraschung, die Kinder haben vorwiegend Männer gezeichnet. Dann ging eben die Tür auf, eine Pilotin kam rein und hat gesagt, hallo, ich fliege hauptberuflich ein Flugzeug, wo viele Mädchen völlig fassungslos waren und zu mir sagten, krass, wir wussten ja gar nicht, dass Frauen das auch können. Wie sollen sie denn das auch wissen, wenn sie in ihrem Leben immer nur Männer gesehen haben, die Flugzeuge steuern. Insofern ist es total wichtig, auch für eine gewisse Sichtbarkeit zu sorgen. Und insofern finde ich es toll, dass wir eine Pilotin begleitet haben. Und in diesem Beruf ist es natürlich so, dass weit mehr Männer im Cockpit sitzen als Frauen. Genau. Und dann reden wir eben mit dieser Frau darüber, warum das so ist, was man dagegen tun kann, wie sie darauf kam, Pilotin zu werden. Genau, weil das Ganze ja zwar mit persönlichen Geschichten zusammenhängt, aber auch immer gesamtgesellschaftlich betrachtet werden muss, weil Stereotype sich reproduzieren und insofern ist es auch wichtig, welche Role Models es gibt.
Mhm. Spannend.
Apropos Role Models, ich kann nicht einparken, weil ich eine Frau bin. Hast du dir früher immer einreden lassen, obwohl das Parken nie ein Problem für dich war? Hoffe ich jetzt gerade auch. Du bist ja im Auto uns zugeschaltet. Wann war denn der Zeitpunkt, als du dich von diesem Klischeedenken befreit hast?
Ja, lange nicht, weil man Stereotype erstmal nicht hinterfragt. Ne? Man lernt immer, Frauen können das nicht so gut wie Männer. Da zeigen wir auch einen Ausschnitt aus der Sendung Der siebte Sinn, wo ganz offen gesagt wird, Frauen und Autofahren, das ist leider nichts, können die leider alle nicht. Aus diesem Einspieler kommen wir dann auf das Thema Stereotypbedrohung, denn so ist das Ganze fachlich zusammengefasst. Da gibt es zahlreiche Studien zu dem Thema. Wenn man einem Geschlecht immer sagt, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, dann sorgt das eben dafür, dass man es wirklich nicht kann, weil man das einfach so übernimmt. Also zum Beispiel gibt es in diesen Studien Mathematiktests mit Frauen und die sind gut in Mathematik und dann sagt man ihnen, bei der folgenden Aufgabe haben wir festgestellt, das können Frauen einfach nicht. Wir wissen nicht warum, die kriegen es nicht hin, keine Ahnung. Frauen, was auch immer da los ist mit denen, die schaffen das nicht. Und dieses Framing hat dann tatsächlich zur Folge, dass die Frauen in ihrer Leistung absinken. Und genau das ist es eben, was wir gesellschaftlich machen. Wir sagen immer, Frauen und Technik, funktioniert nicht, Frauen und Einparken geht leider auch nicht. Und wenn man aber so ein Bild manifestiert, dann sorgt das eben tatsächlich dafür, dass Frauen sich das nicht zutrauen und es dann auch gar nicht erst versuchen, beziehungsweise sich selbst so wenig zutrauen, dass sie es dann tatsächlich irgendwann nicht können. Und insofern ist es total wichtig, was man als Gesellschaft macht und welche Stereotypenbilder man auch in den Medien darstellt.
Mhm. Apropos Medien, machen sich diese Rollenbilder denn auch für dich im Beruf irgendwie bemerkbar? Also hast du zum Beispiel im Laufe deiner Karriere auch mal das Gefühl gehabt, dass du wegen deines Geschlechts auch in so ein Rollenbild gezwängt wurdest?
Ja, definitiv. Aber auch das nimmt man erstmal gar nicht so bewusst wahr. Es ist so, dass den Frauen andere Sendungen angeboten werden als den Männern. Und das nimmt man als festangestellte Viva-Moderatorin erstmal so hin. weil man auch nicht gefragt wird, möchtest du dieses oder jenes moderieren, sondern man ist da quasi weisungsgebunden und dann heißt es, du machst jetzt das und der Typ macht das. Und irgendwann fällt einem auf, wenn es irgendwie darum geht, eine Dokumentation zu machen, wo man auch mal durch den Schlamm kriechen muss, dann wird es eher den Männern angeboten. Und dann gab es eine Sendung, da ging es um Hairstyling und da habe ich jetzt im Nachhinein mich gefragt, warum wird mir das angeboten, aber einem Glashäufer Umlauf nicht, der ja sogar gelernter Friseur ist. Also eine kompetentere Person für Hairstyling hätte man bei uns nicht finden können. Stattdessen werden nur Frauen gefragt. Und da merkt man dann im Nachhinein, interessant, dass so gewisse Themen dann eher den Frauen angeboten werden und gewisse andere Themen eher den Männern.
Mhm. Dass wir uns selber gegenseitig aber auch keinen Gefallen tun, das habe ich letztens gemerkt bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises. Da hat Barbara Schöneberger allen Frauen minutenlang nur Komplimente erstmal über ihr Aussehen gemacht und ihre tolle Kleidung. Und ist überhaupt nicht auf die Leistungen eingegangen, was die Person wirklich getan hat. Das hat mich unfassbar genervt. Würdest du dann in so einer Situation, würdest du die Person in ihre Schranken weisen jetzt?
Ich erlebe das tatsächlich viel mit Männern, dass die es sehr schade finden, dass man jetzt ja nichts mehr sagen darf. Ne? Also da geht's ganz oft sagen sie, also wenn es MeToo nicht gäbe, dann würde ich jetzt das und das sagen und sagen dann das, was sie eh gesagt hätten, ja, nur mit dieser kleinen Einleitung vorweg. Und da gibt es so einige Situationen, wo ich denke, Mann, ihr habt überhaupt nicht kapiert, warum das jetzt so wichtig ist, diese ganze MeToo-Bewegung. Und ihr bringt jetzt eure schlüpfrigen Kommentare einfach mit einer kleinen Anmoderation vorneweg. Und das sind so Situationen, wo man manchmal drauf reagiert, aber eben oft auch nicht, weil das einfach so ist. Ne? Man hat am Set zu tun, tatsächlich meistens mit älteren Herren, die sich darüber aufregen, über das ganze MeToo-Ding und das überhaupt nicht kapieren und die auch nicht kapieren, wie das als Frau nervt, wenn man einfach den ganzen Tag am Set irgendwelche anzüglichen Bemerkungen bekommt. Und da habe ich oft dann aber auch nicht die Muße, da jetzt mit jedem in die Diskussion zu gehen. Ich mache das manchmal, wenn ich wach und fit bin. Und dann gibt's aber auch manchmal Tage, wo ich denke, boah, ich bin jetzt eh schon so fertig und der Dreh strengt mich an und ich habe jetzt keinen Bock, nochmal mit einem Mann in so eine Diskussion zu gehen. Und da versuche ich eher so auf der gesellschaftlichen Ebene die Leute zum Umdenken zu bewegen und habe jetzt aber auch nicht die Kraft, irgendwie mit jedem Mann da in eine Diskussion zu gehen.
Mhm. Ich habe das Gefühl, der Endgegner wäre Thomas Gottschalk, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum der mir gerade in den Kopf gekommen
ich
ist.
Ich habe tatsächlich mich mit Thomas Gottschalk nicht so intensiv auseinandergesetzt. Das heißt, mir ist klar, dass es diese Person gibt, aber zum Beispiel auch die letzte Wetten-Das-Sendung habe ich nicht gesehen. Insofern kann ich das gar nicht beurteilen, wie da in Sachen Thomas Gottschalk der aktuelle Stand der Dinge ist.
Mhm. Okay. Bleiben wir mal kurz noch bei diesem Filmset. In einer deiner Filmrollen hast du mit einer Kostümbildnerin vereinbart, dass deine Rolle eine etwas eher schräge, pragmatische Frau ist, die einfach merkwürdig angezogen ist. Der Sender hat dann allerdings gemeint, dass eine Frau doch schön und gut angezogen sein sollte, bei einer Hauptrolle zumindest. Wieso ist es deiner Meinung nach bei Männern irgendwie komplett anders und kommt überhaupt nicht zur Sprache?
Ja, das fand ich völlig absurd. Ich hatte einige Diskussionen in diese Richtung. Also bei der einen Rolle habe ich eben gedacht, ja, dann trägt die was Kariertes mit was Gestreiftem und ist einfach so ein bisschen scheiße angezogen. So, und das fand die Kostümbildnerin auch ganz toll. Und wir haben gesagt, die ist ja eh so ein bisschen schräg drauf, dann kann man das auch sehen, also in der Wahl der Kleidungsstücke. Und dann kam wirklich diese Begründung, nee, eine Frau muss doch schön angezogen sein, weil man immer auch irgendwie so als Love Interest funktionieren muss, als weibliche Hauptrolle, dass die Männer sich das angucken und sagen, oh, die finde ich geil. Und die Männer finden es halt nicht geil, wenn da eine Frau rumrennt, die irgendwie total plämplämm angezogen ist. So. Und dann hieß es, nee, das geht nicht bei einer weiblichen Hauptrolle. Fand ich schon mal schwierig. Dann hatte ich eine andere Situation, da sollte ich eine Mordverdächtige spielen in einem Krimi und da gab es eine Szene, da hätten die Kommissare mich irgendwie morgens geweckt oder halb in der Nacht und aus dem Bett geholt und dann ging es irgendwie darum, ob ich da geschminkt an der Tür stehe oder nicht. Und
natürlich
da haben die gesagt,
geschminkt.
Nee, das muss schon schön aussehen. Und ich so, ja, aber die, so wie ich das Drehbuch verstanden habe, wecken die mich, ne? Also wo war, sage ich dann, Moment mal, leg mir schnell Rouge auf, zieh die Strich und sag dann, worum geht's? Ach, der Typ, nee, den habe ich nicht umgebracht. Das ist ja total unrealistisch, dass ich da geschminkt die Tür aufmache. Und dann war das eine endlos Diskussion und dann hieß es, naja, ich müsste ja auch optisch was hermachen und wenn ich keinen Concealer drauf habe, habe ich halt Augenringe, ne? Aber finde ich auch okay, die holen mich aus dem Bett, da kann ich doch auch mit Augenringen stehen. Und die so, nee, das sieht nicht gut aus, nur ungeschminkt, das wollen wir nicht. Und das sind dann so Diskussionen, die ich immer nicht kapiere, warum man da jetzt als Frau einfach dieses Bild erfüllen muss.
Das ist mir tatsächlich schon oft aufgefallen in Filmszenen, dass wenn Menschen nachts aus dem Bett geholt werden, dass die alle immer gut aussehen.
Die sehen toll aus.
Ja, und die Frauen haben Lippenstift drauf. Ja. Also wie oft habe ich so Szenen morgens beim Aufwachen und dann liegt da die Frau so gerade, ist sie angeblich gerade aufgewacht, hat aber Lippenstift drauf. Wo ich mir denke, wann hat die da, und wie hat die das geschafft? Ne? Ja. Selbst wenn die sich vorm Einschlafen Lippenstift auflegt, dann kommt man ja an die Bettwäsche. Wie schafft die das, dass morgens immer noch dieser Lippenstift auf den Lippen ist und nicht im Kopfkissen? Also völlig absurd.
Völlig. Wer dich morgens auch mal verwuschelt sehen darf und hier auch bei uns schon ein- und ausgegangen ist, dein Mann Christian Ulm, gibt es bei euch zu Hause eine Rollenverteilung, so Gender-Klischee-mäßig?
Ja, das wurde jetzt viel versucht bei mir, aber da mache ich immer nicht mit. Aber tatsächlich war das das. Also eben das Beispiel habe ich auch schon öfter mal erzählt. Wir kriegen gleichzeitig ein Drehbuch für einen Kinofilm, also unterschiedliche Kinofilme. Und dann heißt es, ja, Colleen, kannst du deinen halt nicht machen, musst ja deinem Mann den Rücken frei halten. Also das habe ich, da habe ich über Jahre gegen angekämpft, bis heute noch. Ne? Ich gehe aufs Traumschiff und dann wünscht mir die Verwandtschaft, ach, hoffentlich musst du das nicht mehr lang machen. Dann sage ich, warum? Ich bin da gerne. Ich hänge 2 Wochen auf den Malediven, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und dann wird mir immer gewünscht, dass ich das nicht mehr lang machen muss, weil ich muss ja zu Hause sein beim Kind. Oh. Das habe ich bei meinem Mann so nicht erlebt. Der hat ja wirklich jahrelang viele Kinofilme gedreht und so. Und da hieß es nie, oh Mensch, hoff mir, dass Christian bald keine Kinofilme mehr drehen muss. Das ist ja schrecklich, da ist er ja immer weg, dann kann er ja gar nicht beim Kind sein. Aber bei mir wird das eben ständig thematisiert und das finde ich schon irgendwie krass.
Mhm. Das stimmt.
Man sollte auf vielfältige Rollendarstellungen achten, was du auch in deinem Kinderbuch tust. Lotti und Otto, da ist jetzt Teil 3 erschienen oder kommt jetzt in den Bücherladen des Vertrauens. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, ein solches Buch, das sich über gängige Rollenklischees hinwegsetzt, zu schreiben? Woher kam die Idee dafür?
Also da sind ganz viele persönliche Geschichten auch drin. Zum Beispiel haben wir im ersten Teil von Lotti und Otto eine Schnitzeljagd. Und ich habe mal eine Sendung moderiert, eine Kindersendung, in der Kinder auf Schnitzeljagd gegangen sind. Und da wurde immer, das war immer ein Dreierteam, und es gab immer einen Gruppenanführer. Und in dem Fall war es tatsächlich so, ich habe diese Sendung, glaube ich, über 3 Staffeln moderiert, dass dieser Anführer immer männlich war. Also es gab ein einziges Mal, wo die Gruppe dann entschieden hat, dass ein Mädchen die Rolle der Anführerin übernehmen darf. Und ansonsten habe ich mich dann gewundert irgendwann, warum die Kinder das immer so entscheiden, und habe mich dann eben angefangen, auch mit der Studienlage zu dem Thema auseinanderzusetzen. Und da gibt es eine Studie, da sollen Kinder eben einen fiktiven Anführer wählen oder eine Anführerin. Da wird den Kindern gesagt, wir haben hier eine ganz, ganz schwierige Aufgabe und ein anderes Kind wird diese Aufgabe für dich erledigen. Wen möchtest du denn wählen? Und dann wird diesem Kind, werden 2 Bilder von Jungs und 2 Bilder von Mädchen hingelegt, und dann heißt es, wen wählst du denn als das Kind, was für dich die Aufgabe erledigen soll? Und da wählen die meisten Kinder einen Jungen, weil sie eben, weil das heißt, es ist eine Aufgabe für eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, für ein ganz, ganz schlaues Kind. Und für ganz, ganz schlau halten die meisten eher Jungs als Mädchen, obwohl es da in der tatsächlichen Leistung keinen Unterschied gibt. Also es gibt keine Studie, die sagt, Mädchen sind einfach nicht so kompetent wie Jungs, sondern Männer und Frauen und Jungen und Mädchen sind gleich auf in ihrer Intelligenz, und da gibt es keinen Abfall oder eine Leistungsminderung oder was auch immer nach Geschlecht feststellen. Und da fragt man sich doch, warum das so ist. Und genau das Thema habe ich eben auch in Lotti und Otto verarbeitet. Da gehen die Kinder auf eine Schnitzeljagd und die Jungs machen einen auf Anführer. Und Lotti ist so ein bisschen genervt davon, dass sie da selber nicht, in dem Fall unserer Sendung war es ein GPS-Gerät. Das haben wir ein bisschen analoger gestaltet im Buch, einfach weil es für sehr kleine Kinder ist und die vielleicht auch noch kein GPS-Gerät kennen. Aber in der Sendung war es tatsächlich so, dass die Jungs die Mädchen immer nicht an das GPS-Gerät gelassen haben.
Oh. Wie unfair. Colleen, wie macht ihr das denn zu Hause? Lebt ihr eurem Kind etwas anderes als die Rollenklischees vor? Oder ist es dann schon so, wie derjenige, der die Glühbirne wechselt, das Fahrrad repariert oder den Ölwechsel macht, das ist der Mann?
Ja, also man lernt ja auch diese Geschlechterrollen, und die Kinder orientieren sich ja vor allem an der Peer Group. Und da ist es leider so. Und so kam ich auch darauf, dieses Buch zu schreiben, weil meine Tochter eben aus dem Kindergarten kam und mir gesagt hat, Mama, Hip-Hop, Skateboarden, das können Mädchen nicht, das ist was für Jungs. Da war ich erstmal alarmiert und habe sie gefragt, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, haben die Jungs gesagt. So habe ich eben gemerkt, mit welchen Geschlechterklischees die Kinder aufwachsen. Und da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, da muss ich jetzt mal gegen anarbeiten. Aber da kannst du als Eltern noch so viel reden, wenn die einfach im Kindergarten gewisse Geschlechterklischees lernen. Dadurch habe ich auch gemerkt, ich muss da irgendwie gesamtgesellschaftlich anpacken und es reicht nicht. Meine Tochter weiß das mittlerweile, dass Mädchen genauso gut Skateboarden können wie Jungs. Aber mir geht es eben darum, dass auch gesellschaftlich gewisse Rollenklischees nicht weitergetragen werden.
Mhm. In so Kindergärten gibt es ja auch leider immer die Kochecke, die Puppenecke und die Bauecke. Und da weiß ich auch nicht, da bewegen sich die Kinder dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie dahin bewegt werden oder denken, sie müssten sich in eine Ecke davon setzen. Naja.
Ja, man orientiert sich natürlich auch so ein bisschen am Geschlecht. Und wenn du feststellst, dass alle Mädchen immer in der Puppenecke sind und alle Jungs in der Bauecke, dann hast du schon auch das Gefühl, da ist jetzt mein Platz und da habe ich zu sein. Und das ist natürlich etwas, was auch ganz stark in den Kindermedien gezeigt wird, dieses Bild. Also man hat in Studien festgestellt, dass die Kinderwelt weit stereotyper ist als die Realität. Also in Kindermedien werden noch eher Geschlechterstereotype praktiziert, die so gar nicht der Realität entsprechen. Zum Beispiel in allen Gute-Nacht-Geschichten meiner Tochter bringen die Mütter die Kinder ins Bett und der Papa kommt von der Arbeit nach Hause. Und ich habe nur ein einziges Buch gefunden, wo mal ein Papa das Kind ins Bett bringt und die Mama von der Arbeit nach Hause kommt. Das kennt man so nicht. Und dadurch wachsen eben die Kinder mit diesen wahnsinnig stereotypen Rollen auf. Und was das macht, sieht man eben auch in unserer Doku No More Boys and Girls, wo wir den Kindern eben einen Fragebogen hingelegt haben. Und da kreuzen wir 100% der Kinder an, Geld verdienen ist Männersache und sich um Kinder kümmern Frauensache.
Mhm. Deswegen wärmstens zu empfehlen, dein neues Kinderbuch Teil 3 mittlerweile Lotti und Otto. Setzen wir uns mal kurz in so eine obligatorische Zeitmaschine. Gäbe es eine Zeit, in der du persönlich gern gelebt hättest? Also wärst du zum Beispiel gern Teil der Frauenbewegung gewesen, um selbst ein passendes Rollenbild für die Zukunft zu kreieren? Oder hast du dir darüber eigentlich noch nie Gedanken gemacht?
Also viel lieber würde ich in eine Zeitmaschine steigen und in die Zukunft reisen. Also es wurde jetzt ausgerechnet, dass wir vermutlich, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, vermutlich so in 130 Jahren in einer tatsächlich gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und da würde ich gerne mal so in diese Zeitmaschine springen und gucken, wie es in 130 Jahren aussieht und wie sich so eine tatsächliche Gleichberechtigung anfühlt.
130 Jahre, wie absurd.
Boah.
Wie absurd.
Oh Mann.
Ja, ja, ja. Also ich höre auch viel jetzt so im Rahmen der Sendung. Was wollt ihr Frauen denn? Wir haben doch längst Gleichberechtigung. Und da nenne ich immer gerne eine Zahl. Und zwar ist es in 1% der Familien so, dass die Frau mehr verdient als der Mann. Und das zeigt doch, dass wir eher so in kleinen Mäuschenschritten vorangekommen sind, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Und dass sich seit den 50ern zwar schon einiges getan hat, aber doch nicht so viel, wie wir manchmal meinen. Mhm.
So, und wieder zurück in die Gegenwart. Colleen, letzte Frage. Wir stellen sie allen und ich bin gespannt, was du antwortest. Was bedeutet für dich Glück?
Glück ist für mich Zeit mit der Familie. Also ich bin ja viel unterwegs, wie man vielleicht auch mal auf meinem Instagram auch sehen kann. Also ich drehe gerade super viel Zeug quer durcheinander. Und es ist dann immer schön, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und weiß, okay, das habe ich erledigt, da kann ich einen Haken dran machen und jetzt geht's nach Hause und jetzt steht erstmal Familienzeit an.
Oh, schön.
Sehr schön. Colleen, danke.
Wir empfehlen Lautstark gleichberechtigt unter anderem eins deiner vielen Projekte, immer dienstags im ZDF zu sehen. Wir haben uns sehr gefreut, mal mit dir ein wenig quatschen zu dürfen. Vielen Dank für deine Zeit.
Colleen, danke schön.
Sehr, sehr gerne. Danke für eure Zeit.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Ich weiß jetzt, was ich Ihnen zum 50. schenke, Frau.
Nein, ich will kein Teeservice, Bebare.
Das braucht man aber in dem Alter.
Da haben die sich doch einfach drüber lustig gemacht, oder? Über die Fußballerin.
Das war, glaube ich, sehr ernst gemeint damals, Frau.
Ich schüttel immer noch den Kopf.
Sagen Sie mal, ich meine, Wahnsinn. Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, Sie sind ja doch um einiges älter als ich. Sie haben doch so die Zeit auch ein bisschen miterlebt, oder?
Die Anfänge des Frauenfußballs?
Nein, die frühen, sagen wir mal, Ende der 60er Jahre, ja, so diese ganze... Die die ganze Entwicklung des Frauenbildes.
Wie haben Sie, die Frauenbewegung.
Haben Sie damals, wurden Sie auch damals in Rollenklischees geschmissen, so mit 12, 13?
Ja, nee? Ich habe mir die Schürze umgebunden, Herr Kollmann, und stand am Herd.
Ja.
In den 60ern.
Was gab es zur Kommunion bei Ihnen?
Ach, stimmt, zur Kommunion. Da gab es noch das Gute, da gab es bestickte...
Besteck wahrscheinlich, ne?
Besteck gab es, so eine Aussteuer gab es. Witzig, da gab es sowas wie eine Aussteuer. Kann das sein?
Was heißt das?
Ja, eine Aussteuer ist halt etwas, was du mitbringst in die Ehe. Mhm. Wenn es dann mal irgendwann eine geben sollte bei mir. Ich habe noch, Leute, ich habe noch Monogramm bestickte Tischdecken.
Wirklich wahr?
Ich hab in meinem Leben noch nie eine Tischdecke aufgelegt. Ja?
Sie haben ja auch keinen Tisch.
Ich habe ja auch keinen Tisch. und ich habe wirklich mit meinem Monogramm auch noch Gabeln und Messer.
Moment, Hologramm heißt Monogramm. EH steht drauf. Oder ist da was eingraviert? Dann,
ja, genau.
Ja.
Genau
das, EH.
Ja, EH. Und,
bringen Sie mal mit zum Kuchenessen freitags.
Ich werde nie heiraten, also werde ich dieses Zeug nicht mit in eine Ehe nehmen. Ich weiß auch nicht, ob man das nochmal verkaufen kann. Das
klingt schon fast traurig.
Tut mir leid an dieser Stelle, meine Oma, die sich wahrscheinlich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat und Geld ausgegeben hat, um mir das zu schenken.
Ihr Leben lang gespart, Frau Hoffmann, nur für Sie.
Für die Aussteuer.
Ich war am Wochenende in Salzburg, ganz kurz zum Schluss noch, Frau Hoffmann, und habe hier noch eine Sendungskritik. Ich habe sie verlinkt auf der Insta-Story. Ich habe eine Sendungskritik quasi präsentiert bekommen in der Innenstadt von Salzburg. Da stand auf einem Schild, nüchtern betrachtet... War es besoffen besser?
Ja, muss ich mit zugeben.
Ja?
Freitag dann wieder.
Können wir so bestätigen?
Können wir so bestätigen. Freitag wieder ab 16, nein, ab 15 Uhr.
15 Uhr.
Ey, wir müssen aber ganz viele Promos und so müssen wir neu
das
schneiden.
Das machen wir alles neu.
Ach, herrje, so viel Arbeit. Ja. Vielleicht fangen wir doch erst um 16 Uhr an. Mir viel zu viel Arbeit. Machen wir nur 3 Stunden. Tschüss.
Wo gehen Sie jetzt hin?
Was?
Ich dachte, wir plaudern
hier meine Aussteuer zählen.
Ich dachte, nur ein bisschen plaudern.
Nix, wir plaudern hier nichts mehr, jetzt ist Schluss. Wie lange haben wir schon geplaudert?
Weiß ich nicht.
Reicht doch.
Ja, na gut.
Das ist der zweite Podcast. Ja, wie viel ist jetzt?
Okay. Folge 87.
137.000.
87.
Jetzt muss es das gewesen sein.
Ja, Mann. Ciao. Ja, tschüss. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
Schöne neue Radiowelt.
Gucken Sie mal, auch in Salzburg, so ein Hanfomat, da musste ich an Sie denken.
Ein Hanfomat?
Ja.
Kriegt man da...
Gucken Sie mal, ich habe Ihnen was mitgebracht. Guck mal, hier unterm Tisch. Das soll der Chef nicht sehen.
Schnell ausmachen.
Können Sie es brauchen?